Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Und herzlich willkommen zur ersten Special-Folge von
Lesen ist schwul. Wir haben jetzt natürlich auch was ganz Besonderes für diese Special-Folge, die im Endeffekt gar nicht so special ist, weil wir das jetzt jeden Monat machen. Was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir unsere Stimmlage 5 Oktaven niedriger gesetzt.
Heiner.
Und so, das war wirklich ganz unangenehm.
Ich möchte mich in aller Form entschuldigen.
Ich hatte negative Gänsehaut und zwar nicht in meinem Ohr, sondern nur neben mir.
Anyhow.
Wir sind crank. Wir sind ein bisschen crank und ein bisschen schleimig. Aber das gehört dazu. So ist es im...
Zum Podcast live.
Im Herbst, das hätte ich jetzt gesagt. Aber ja, auch bei Podcasts gehört es dazu, dass man ein bisschen krank ist. Immer.
Es ist die erste Folge in der Mitte des Monats. Wir sind ab jetzt jeden zweiten Freitag für euch unterwegs. Und wir haben immer am Ende des Monats die Übersicht über das, was wir diesen Monat gelesen haben. Und immer in der Mitte des Monats eine Themenfolge. Juhu. Und das Thema heute.
Man merkt, dass unsere Sauerstoffzufuhr zum Hirn wirklich ein bisschen abgeschnitten war die letzten Tage.
Das Thema heute ist Bücher, die uns die Welt bedeuten.
Die uns stark geprägt haben.
Yes.
In verschiedenen Lebensabschnitten.
Genau. Wir haben uns jeweils 3 rausgesucht. Einmal Jugend, einmal Studium, einmal Erwachsenen-Life. Circa.
Jo.
Und willst du starten?
Ich kann gerne starten. Ich würde mit Jugend beginnen.
Ja.
Und zwar habe ich, glaube ich, in der 5. Klasse eine für 4 geschenkt bekommen. Ich weiß, Klischee. The Sisterhood of the Traveling Pants auch genannt. Ich fand es damals... Also ich weiß, dass ich das Buch von einer Freundin geschenkt bekommen habe, weil eine der Protagonistinnen auch Lena heißt.
Wow.
Das war so der Grund, wieso ich es geschenkt bekommen habe. Aber ich fand es ganz toll und es gibt, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Bände. Ich habe sie alle gelesen, ich habe sie alle verschlungen. Und es ist einfach so ein richtig, so ein Teenie Coming of Age. Man hat alles drin. Man hat Tod und Trauer, man hat Liebe, man hat Familiendrama. Alles ist in diesem Buch drin. Die Filme sind tatsächlich auch ganz okay. Wir haben den, glaube ich, vor kurzem, haben wir den nicht gemeinsam geguckt irgendwann noch?
Du wolltest, dass wir den schauen.
Ja, weil einfach so ganz viel Nostalgie mit diesen Büchern verbunden ist. Und ich war wirklich obsessed mit denen. Also es war stellenweise fast ein bisschen wow. Also ich war so kurz davor, mir so einen Baumwollbeutel zu bemalen, auf dem drauf steht, es ist Vollmond.
Ja, Captain, das findest du auch ein bisschen cringe, ne?
Wieso ist es Vollmond?
Weil das, ich glaube, 3. oder 4. Teil so ein ganz wichtiger Moment zwischen Lena und ihrem Crush ist. Und habe es dann aber nur nicht gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich dann als Twilight-Fan abgestempelt werde oder so. Weil es ist Vollmond.
Und das wäre ja uncool.
Nein, aber es ist Vollmond wird ja doch meistens dann in so eine Werwolf-Ecke gesteckt. Aber ich war natürlich ganz anders und ich fand Werwölfe voll blöd. Und wollte natürlich... eigentlich nur meinen Support für Lena und Kostas ausdrücken.
Worum geht's denn? Sorry.
Das ist eine gute Frage, die ich vielleicht auch am Anfang hätte beantworten können. Es geht um 4 Friends, die seit Ewigkeiten befreundet sind, weil ihre Eltern sich im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt haben. Und sie sind alle ungefähr zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen. Deswegen wachsen sie so gemeinsam auf und würden sich fast eigentlich als Schwestern bezeichnen.
4 Girls.
4 Girls. Hm. Und jede von denen erlebt so... eigene Sachen, also die Prämisse des ersten Buches ist, dass sie jetzt zum ersten Mal den Sommer über getrennt verbringen und nicht gemeinsam.
Mhm.
Also sie verbringen sonst jede freie Minute miteinander und jetzt sind sie einen Sommer lang getrennt, weil Lena zu ihren Großeltern nach Griechenland fährt, Bridget fährt auf ein Fußballcamp, Carmen fährt zu ihrem Vater, weil sich ihre Eltern getrennt haben vor kurzem. Und Tibby ist die Einzige, die sozusagen zu Hause bleibt und bei Walmart arbeitet oder Target, irgendeiner amerikanischen Supermarktkette. Und weil sie eben so herzzerbrochen sind, dass sie den Sommer getrennt verbringen müssen, verbringen sie noch so einen letzten Tag gemeinsam und treffen eine Hose. Finden.
Und die Hose ist so, hallo,
hallo. Und finden in einem Secondhand-Laden eine Hose, die ihnen auf magische Weise allen super passt.
Obwohl sie ganz unterschiedliche Bodytypes haben.
Sie sind wirklich komplett, also eine ist riesengroß, die andere nicht. Also sie werden wirklich als komplett unterschiedliche Menschen bezeichnet. Das ist ein leichter Logikfehler in diesem Buch. Aber es sei ihm verziehen. Und diese Hose kaufen sie sich dann sozusagen gemeinsam und schicken sie sich hin und her mit Briefen, was sie gerade so machen, was sie erlebt haben, als sie die Hose angezogen haben. Und im Laufe der Bücher, und das finde ich ein bisschen, das hat mich als Kind schon oder als Jugendliche schon gestört, auf dem ersten Cover ist die Hose noch einfach als Jeans.
Mhm.
Und dann nach jedem Sommer malen sie Dinge auf die Hose, die sie erlebt haben. Und dann bei Band 4 oder so ist die Hose halt wirklich voll gekritzelt mit Dingen. Und mich hat darin immer gestört, dass diese Hose kein Mensch mehr anziehen wollen würde, weil...
Aber sie hat emotional value.
Natürlich hat sie emotional value, aber wenn da so 15.000 Zeichnungen drauf sind, naja. Das war der zweite Logikfehler.
Hast du nicht da deine Turnschuhe angemalt und so als Teenager?
Einmal, aber das waren auch welche, die ein Loch hatten und die ich dann nach eh wegschmeißen sollte, weil meine Mutter mich das nie gelassen hätte.
Hm.
Funny Story, auch das. oh Gott, Friends von mir haben sich ihre Turnschuhe anbemalt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es entstanden ist, irgendwie im Rallye-Unterricht oder so. Sollten sie eine neue Glaubensgemeinschaft gründen und haben eine Glaubensgemeinschaft gegründet, die sich übergibt, um Weisheit zu bekommen. Ist, ja, Jugend. I don't know. Und sie,
uff,
sie haben sie KKK Bayern Erleuchtung durch Reihen genannt und dann halt KKK Bayern auf ihre Schuhe geschrieben und wussten halt nicht, dass KKK auch für den Ku Klux Klan steht und das eher nichts ist, was man auf seinen Schuhen stehen haben möchte. Bis man sie dann so ganz höflich darauf hingewiesen hat, dass das auch eine andere Bedeutung hat. Und dann waren sie sehr beschämt und haben diese Schuhe nicht mehr getragen. Gott sei Dank. Aber ja, das, entschuldige, die Anekdote ist mir gerade zu Schuhen eingefallen. Anyhow, ich fand es ganz toll. Man hat so, also ich glaube, jede oder alle, die das irgendwie im jugendlichen Alter gelesen haben, haben sich in so einen Charakter besonders reinfinden können. Oder waren so, oh mein Gott, ich bin so eine Carmen. Und ja.
Also quasi Sex and the City für
ja, so ein bisschen. Aber gefühlt ja bei jedem Buch. Ja. Also ich glaube, jedes Buch, das ich als Jugendliche oder als Kind gelesen habe, war ich so, oh mein Gott, sie ist so wie ich.
Ja. Das ist ein Geschenk gekriegt, weil hinten der Preis überklebt ist.
Sag ich doch, weil ich Lena heiße. Das Geschenk bekommen, mit einem Sticker und Tesa drüber.
Damit du nie rausfinden kannst, was es kostet.
Ja, damals wahrscheinlich noch so 5 Euro für ein Taschenbuch.
Das wäre wirklich interessant.
Good times. Soll ich nachschauen?
Nein.
Du wahrscheinlich ist es auch noch mit Marker überwacht.
Ja, safe. Nee, ja, lass es doch da drauf.
Das machen wir jetzt live.
ASMR. €8,20.
Aber in Österreich 7,95 in Deutschland.
Das ist doch irre.
Das ist wirklich absurd. 8
Euro. Das würde jetzt auf jeden Fall 12 kosten.
Mindestens. Warte, kann ich kurz gucken, welche Ausgabe.
Gott, ich komme mir so boomerig vor. Aber wild.
2005. Wow.
Damals crazy.
Damals waren Bücher noch billig.
Ja. Da war die Welt noch in Ordnung.
Das war das Buch, das meine Jugend sehr geprägt hat. Ich glaube, ich hatte viele Bücher, die mich irgendwie als Jugendliche geprägt haben. Aber das war so eins. Ich glaube, auch weil es eine Reihe war.
Und ja.
Ich finde, Reihen, die bleiben halt auch länger mit einem. Und das andere Jugendbuch, was mein Lieblingsbuch als Jugendliche war, von ganzem Herzen Emily, habe ich letzte Folge sehr ausführlich drüber geredet.
Ja.
Deswegen wollte ich das jetzt nicht nochmal vorstellen.
Ja.
Aber eine für vier war auf jeden Fall auch hoch im Kurs.
Toll. Ja. Ich habe sehr lange überlegt, was ich nehme, weil ich wirklich als Jugendliche Sachen gelesen habe, die hätte ich als Jugendliche nicht lesen sollen. Es hat sich
gottlosen Smut.
Nein, das genaue Gegenteil. Ich habe wahnsinnig schlimme Biografien und Autobiografien gelesen, wo mir meine Therapeutin dann erklärt hat, dass das was mit meiner Depression zu tun hat, weil ich quasi einfach unbedingt was lesen wollte, was Leuten schlecht geht, damit es mir schlecht gehen kann, während ich das lies.
Dass du einen Grund hast, wieso es dir schlecht
genau.
geht.
Genau. Ja. Und aber auch so ein bisschen das... Aber so schlecht geht's mir ja gar nicht, weil ich bin ja nicht die Person in dem Buch. So, also ganz, ganz schlimm, aber war irgendwie mein Weg, damit umzugehen. Über so eins wollte ich jetzt aber nicht sprechen, weil ich es ein bisschen despektierlich finde, so über Autobiografien und so. Und das waren wirklich schlimme Dinge, die diesen Frauen da passiert sind, die ich gelesen habe. Dann habe ich kurz überlegt, Tintenherz, aber das finde ich ein bisschen ausgelutscht. Da wissen, glaube ich, ja alle, so, ich muss niemandem erklären, dass Tintenherz eine tolle Reihe ist.
Voll.
So, den vierten Teil kann man sich vielleicht sparen, aber die ersten drei, toll, toll, toll. Deswegen habe ich eins rausgefunden, das ihr nicht mit uns lesen wolltet diesen Monat. Nämlich Jakob der Lügner von Jurek Becker. So.
Bisschen Wasserschaden, das Buch.
Ja, ich habe es im Urlaub dabei gehabt. ich habe dieses Buch bestimmt schon 5-mal gelesen. Es ist, weil es mich so wahnsinnig beeindruckt, und zwar aus diversen verschiedenen Gründen. Mhm. Ich habe dieses Buch zugeteilt bekommen als Referat in der 10. Klasse.
Geil.
In der 10. Klasse oder 11. Irgendwie so. Da gibt es auf jeden Fall, es gibt so eine ganz lange Liste mit Büchern,
ja,
und dann sucht sich halt jede aus der Klasse eins aus, ja, und dann hört man darüber Referat. Ich habe das gekriegt, ich habe es mir gekauft und war so, es ist grau, es ist der Autor vorne drauf. Boring, aber es ist so, so cool. Und hinten steht nämlich nur drauf, Jurek Beckers weltberühmter Roman, die Geschichte des Juden Jakob, der im Ghetto zum Lügner wird, um anderen Hoffnung zu geben. Und ich war so, weiß ich nicht.
Ich glaube generell, wenn man, also alle Bücher, die man so in der Schule lesen muss, sind automatisch minus 10 Punkte uncooler.
Mhm.
Und weil man es halt lesen muss.
Ja. Ich war aber natürlich auch ein kleiner Deutschstreber, deswegen wollte ich das schon gut machen. Das Buch hat mich tatsächlich sofort am Anfang gegettet, weil es damit anfängt aufzuzählen, was im Ghetto alles verboten ist.
Mm-hmm.
Und der Erzähler sagt quasi bei jedem Ding, das verboten ist, ich verstehe komplett, warum. So, ich verstehe komplett, warum, ihr seid Juden, ihr braucht keinen Schmuck. Mm-hmm. Ihr seid Juden, ihr habt es nicht nach 10 Uhr draußen zu sein. Ihr braucht keine Haustiere, ihr braucht das und das. Das hat er alles verstanden. All diese irrwitzigen Regeln hat er verstanden. Aber er beschwert sich darüber, dass Bäume verboten sind.
Mm-hmm.
Weil er hätte so gern Bäume im Ghetto und es gibt keine Bäume im Ghetto. Und das zu lesen und zu wissen, Jurek Becker ist selber im Ghetto gewesen, mhm, und hat das alles erlebt, das muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten.
Mhm.
Es ist natürlich ein Roman, aber der war dabei, der Typ.
Ja. Ja.
Und die, also da hat es mich sofort gehabt. Und dann ist die Erzählstruktur ganz spannend.
Okay.
Sowas habe ich so ähnlich fast nur beim Schimmelreiter gehabt. Mhm. Gott, ich bin so ein Nerd.
Extrem.
Der Schimmelreiter ist ja die Story, die jemand erzählt in einer Bar, weil sie jemandem erzählt worden ist aus einem Zeitung. Also es hat irgendwie also drei Layers, wo
ich
so...
Naja, also wenn ich jetzt mal kurz aus meinem Studium, also Heart of Darkness ist ja auch Story within a Story within a Story.
Okay.
Es gibt schon öfter. Aber ja, aber es ist selten. Also ja, es ist, ja.
Und deswegen bin ich ja nicht so Fan vom Film, leider, obwohl der mit Robin Williams ist und der ist natürlich so toll, aber da fällt das alles
mit
weg.
Mit Robbie Williams?
Robin Williams.
I'm loving angels.
Nein!
Entschuldige, ich will den, ja. Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um die auseinanderzuhalten und das ist sehr verwirrend für so eine 16-Jährige, wenn man sie so denkt, so, wieso ist Robbie Williams so ein gefeierter Schauspieler? Hä? Der?
Der ist gestorben. Ich habe den noch gestern im Radio gehört.
Ich war richtig irritiert, okay, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass Robin und Robbie unterschiedliche. Naja.
Robin Williams, deutlich cooler als Robbie Williams.
Hey.
Ja.
Hey.
I stand by what I said. Die Geschichte ist so aufgebaut, dass es um Jakob geht, aber der Erzähler ist nicht Jakob, sondern mhm, der Erzähler ist eine Person, die Geschichte von Jakob erzählt gekriegt hat.
Geil.
Auf dem Weg in ein anderes Lager,
mhm,
quasi. Und es wird zwischendurch immer wieder erwähnt, was aber dann abpassiert ist, dass dieser Erzähler sich so ein bisschen verliert in der Geschichte, die er erzählt. Und dann erzählt er manchmal seitenlang Dinge und sagt dann, ja, oder heute nicht, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Und das finde ich so wahnsinnig cool, wenn man sich ja selber so ein bisschen aussuchen kann, was ist jetzt genau passiert und was nicht. Wie hat es geendet?
Cool.
Und man kann sich selber seine eigene Geschichte zusammenbauen. Das ist schon mal ultra cool. Man muss ein bisschen reinkommen, die Sätze sind sehr lang aber und so sehr geschachtelt. Aber es ist, wenn man damit drin ist, dann geht's ganz gut. Und es ist jetzt nicht annähernd so kompliziert wie Klassiker, die man in der Schule lesen muss. Und die Geschichte ist folgende. Dieser Jakob, der wohnt im Ghetto und er ist, weil er bestraft werden soll, nach 20 Uhr draußen, weil er nämlich zu irgendeinem Vorgesetzten da in dieses Haus gehen soll. Weil er hat gar nichts falsch gemacht, das ist einfach nur ein Riesenversehen. Und er hört, wirklich aus Versehen, es ist nicht Absicht, er hört im Radio, wie weit die Russen vorangeschritten, mhm, sind. Und sie sind quasi, mhm, nur noch so und so viele Kilometer weg. Und er ist so, oh mein Gott, die kommen jetzt und die befreien uns.
Mhm.
Fuck ja, es hat ein Ende, es ist ein Ende in Sicht. Wie geil, wie geil, wie geil. Und es war so, die Russen sind unterwegs, die kommen, die retten uns. Geil. Am nächsten Tag will sich sein bester Kumpel mit einem Aufseher anlegen, wo man genau weiß, wie das endet, nämlich damit, dass er erschossen wird. Mhm. Es werden natürlich reihenweise Leute in diesem Ghetto erschossen, es bringen sie ja ganz viele um. Mhm. Und Jakob pullt ihn dann so zur Seite und ist so, hey, die Russen sind fast da, macht es, wenn wir jetzt nur ein bisschen durchhalten. Und der Typ ist halt so, woher weißt du das? Und anstatt dann die Wahrheit zum sagen, wo er selber nicht ganz genau weiß, warum er es nicht gemacht hat, sagt er, ich habe ein Radio. Mm. Ich habe ein Radio versteckt. Mhm. Was natürlich auch verboten ist im Ghetto, Juden dürfen kein Radio haben. Ich habe ein Radio versteckt. Ich habe die Nachrichten gehört, halte durch. Und dieser Kumpel erzählt es natürlich im ganzen Ghetto rum und ist so, oh mein Gott, Jakob hat ein Radio. Und jetzt muss er vor allen Leuten so tun, als hätte er ein Radio und als würde er jeden Tag neue Nachrichten empfangen.
Upsi.
Er versteckt auch noch ein kleines Kind bei ihm daheim, das total frech ist und süß natürlich und spielt dann einmal das Radio vor für sie. Das ist im Film tatsächlich herzallerliebst, weil Robin Williams das natürlich toll macht. Und eine Szene, das war die ich im Referat dann vorgelesen habe, da ist er bei einem Arzt und der Arzt kriegt dann irgendwie raus, dass er das Radio gar nicht hat. Mm. Und der Arzt wird richtig sauer. Und er ist so, du lügst uns an. Was ist dein Scheißproblem? Wie kannst du rumgehen und uns anlügen? Das ist kein Spoiler. Und Jakob ist so, sag mir eine Sache. Mm. 2 Wochen lang erzähle ich, dass ich ein Radio habe. Wie viele Selbstmorde hat es in diesen 2 Wochen gegeben?
Ja.
Keine. Und er ist kein Held, er ist kein Märtyrer, er macht das alles sehr, es geht ihm sehr gegen den Strich, dass er das jetzt machen muss. Aber er ist halt auch kein Arschloch und er manövriert sich da aus Versehen irgendwie rein und es ist einfach ganz, 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 ganz toll, ganz beeindruckend und 100-mal besser, um was über die Nazi-Zeit rauszufinden, als der fucking Junge im gestreiften Pyjama. Ja. Es ist trotzdem ein Roman.
Man muss vielleicht dazu sagen, der Junge im gestreiften Pyjama wird von mehreren Gedenkstätten und so wird gesagt, bitte lest nicht dieses Buch. Es ist kein akkurates Abbild der Zeit und es ist wieder aus der Familie, also aus der Sicht einer deutschen Familie geschrieben und man hat Mitleid mit dem deutschen Jungen.
Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber das ist ganz toll. Ich habe tatsächlich 3-mal ein Referat über dieses Buch gehalten. Einmal in der 10. Klasse in Deutsch. Einmal in der 11. Klasse in Religion und dann in der 12. Klasse nochmal in Religion, bei der gleichen Lehrkraft und sie hat es nicht gemerkt. Und ich glaube, ich habe das Referat also 5 Leuten ausgeliehen, weil meine Deutschlehrerin, liebe Grüße an dich, Sabine, an der Stelle, in der 10. Klasse gesagt hat, das ist das beste Referat, das ich jemals gehört habe.
So.
Und darauf hole ich mir bis heute einen runter.
Aber
weil Academic Validation.
Aber kannst du mithalten mit meinem, ich dürfte ja über den Sandmann ein Referat halten, mit meinem, das Leitmotiv ist natürlich sofort ins Auge gestochen. Augen?
Na, weil ich es unverantwortlich finde, über Buchhofe, wo es um den Nationalsozialismus Witze zu machen. Das war kein deutscher Satz, wer Bock gefällt. Geht. Es ist wirklich einfach ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist unglaublich beeindruckend. Es ist auch so lustig zwischendurch. Es macht so Spaß. Also es schaut wirklich boring aus. I get it. Aber bitte, 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 bitte lest es.
Das ist so ein Klassiker, ja, ganz oft. Ich glaube, wenn man so ganz viele dieser Klassiker irgendwie cool neu verlegen würde, das hat wirklich sehr lange gedauert, um da das Verb zu finden.
Ein cooles Cover drauf.
Cooles Cover, das ist das Wort, was ich so... Ein cooles Cover, das irgendwie ein bisschen moderner aussieht, würden das so viel mehr Leute lesen. Ja. Und das passiert ja jetzt auch gerade.
Der Reklamverlag macht es jetzt.
Nee, aber auch diese ganzen schönen Ausgaben von, ist das Penguin oder so? Die so Shakespeare
ja, und das ist Wolf Penguin, glaube ich. So. Aber Reklam hat jetzt auch hübsche Bücher.
Geilo. Und ich glaube, das hilft schon was. Also so ganz viele so BookTok-Leute kaufen die sich ja einfach wegen des Covers und sind so, oh mein Gott, it's so pretty.
Ja.
Naja. Honorable Mention an dieser Stelle auch. Ist mir wichtig, weil es mir gerade eingefallen ist. Als Jugendliche, ich habe wahnsinnig viel Wattpad gelesen.
Oh, damn.
Und das muss... Das
ich kann wirklich so froh sein, dass ich nicht gewusst habe, dass das existiert.
Ich muss das einmal kurz ansprechen, weil also die Zeichenanzahl, die ich auf dieser Seite gelesen habe, man kriegt es ja auch nicht mit, wie dick da so ein Buch ist. Also das ist ja einfach nur, ich hatte die App und dann habe ich halt geklickt. Da waren Schmöker dabei. So fett. Also wirklich, die hätten in kein Bücherregal gepasst und ich habe die inhaliert. Natürlich war Wattpad doch auch eher Fanfiction-lastig. Heißt, man hat einfach sehr viele Bücher über One Direction gelesen. Aber es gab ja auch das Genre Alternate Universe oder so, also AU. Und dann war das einfach Zane oder so, aber als Highschool-Dude. Also es waren so völlig normale Geschichten, aber die Hauptfiguren waren halt immer die Leute aus One Direction, aber es war nicht One Direction und es ging nicht um One Direction, sondern es ging um, keine Ahnung, so den Biker-Dude, der halt zufällig Zane heißt.
I was missing out. Echt, ich habe nicht gewusst, dass Tumblr existiert.
Das ist wirklich alles eine
Schande. Ich habe nicht gewusst, dass Wattpad... Und ich weiß nicht, ob das die 3 Jahre Unterschied sind, die wir haben.
Weiß ich gar nicht.
Ich bin 96 geboren.
99.
Oder ob das vielleicht einfach das ländliche Gymnasium war, auf dem ich unterwegs war. Ich hätte nicht mitgekriegt, dass irgendjemand wahrscheinlich...
Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf kam, ehrlich gesagt. Ich glaube, Tumblr ging so ein bisschen, kam so ein bisschen über Friends, aber wie ich auf Wattpad gekommen bin, habe ich wirklich keine Ahnung. Und es war dann, also so, ich hatte da auch wirklich so Friends auf dieser Plattform und habe mit so Leuten gechattet und dann haben wir so über WhatsApp geredet und so. Also es war wirklich so ein soziales Ding auch. Das war schon ein großer Teil meiner Jugend.
Ja, könnte es sein, dass
keinen einzigen Titel mehr nennen. Keinen einzigen
vielleicht
Titel.
Vielleicht ein bisschen so.
Ja. Bei einer habe ich mir tatsächlich den Titel des Buchs notiert, weil sie meinte, sie will das jetzt an einem Verlag rausgeben. Ich habe es dann irgendwie ein Jahr später mal gegoogelt, das war immer noch nicht verlegt. Naja, vielleicht ja jetzt. Anyhow.
Studium.
Ich habe es letzte Woche schon angesprochen, es steht leider nicht, weil es auch ein bisschen alt und ein bisschen zerrobt ist. Jeanette Winterson, Sexing the Cherry. Natürlich, ich muss drüber reden. Ich habe meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, weil ich es so gerne habe. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal über Jeanette Winterson und ihren Schreibstil reden. Es ist sehr modern, also sehr postmodern. Man ist so, was geht ab? Über was schreibt sie gerade? Also die, die Protagonisten, also eine der Protagonistinnen ist Dog Woman, also Hundefrau.
Toll.
Sie heißt einfach so, sie hat keinen anderen Namen. Und sie ist einerseits riesengroß.
Was?
Bella. Nein. Sie ist einerseits Nein!
Stop it!
Ich muss mich hiermit auch outen. Ich habe noch nie mehr mit dem Twilight gelesen.
Was?
Ja. Nein. Die nächste Special-Folge.
Du hast nicht Twilight
gelesen. Ich habe nicht Twilight gelesen. Nein.
Aber du hast die Filme alle gesehen.
Ich wurde gezwungen, sie in einem Marathon hintereinander zu gucken. Und ich fand sie fürchterlich. Das ist wirklich ganz schlimm. Ganz viele Plotholes. Hat mich alles. Wieso hat sie diesen Kaktus dabei? Das lässt mich immer noch nicht los. Egal, anyhow, weg von Twilight. Das musste ich jetzt kurz einmal, dieses Geständnis musste einmal kurz ins Universum raus.
Ich bin so geschockt gerade.
Das haben ganz viele von meinen Friends gelesen, aber ich glaube, dann war es schon wieder so ein Hype und da war ich noch in dem Alter, dass ich gesagt habe, ich möchte gehypte Bücher nicht lesen. Weil I'm special.
In seinem Alter, gestern?
Okay. No need to get personal. Jeanette Winterson. Dog Woman, da waren wir. Und Dog Woman wird einerseits als riesig und wahnsinnig schwer beschrieben, andererseits ist sie auch total klein und leicht und also es ist irgendwie, man versteht nicht so ganz, was sie jetzt eigentlich ist und wie sie aussieht, aber das ist auch egal. Mhm. Also es ist wirklich, it's vibes, vibes only, pure vibes. Und worüber ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ist ein Zwischenkapitel sozusagen.
Das ist so irre, dass du ganze Bachelorarbeit über ein...
Das sind, glaube ich, 30 Seiten oder so. Ja. Aber da hatte ich auch richtig Bock drauf. Also ich liebte es, mich in so kleinen Mini-Details reinzufuchsen.
Das hat sich ja wahnsinnig interessant umgekehrt.
Es war richtig geil. Ich kann einfach über meine Bachelorarbeit jetzt reden.
Ja, who cares?
Was ich in meiner Studienzeit am liebsten gelesen habe, ist meine Bachelorarbeit. genau, ich habe das Zwischenkapitel analysiert. Also die Geschichte ist an sich... Wie Jordan, der Sohn von Dog Woman, sich sozusagen auf eine Reise begibt nach einem Abenteuer. Also er hat beschlossen, er möchte jetzt ein Abenteurer werden und er sucht eine Tänzerin, die er gesehen hat, Fortunata. Und Fortunata ist eine von 12 tanzenden Prinzessinnen. Jetzt mag man denken, oh, das kenne ich von Grimm oder Barbie. Indirekt, ja. Die Geschichte ist ein bisschen abgewandelt, aber es sind 12 Schwestern, die in so einem langen Raum sind und dann nachts fliegen sie sozusagen in eine Stadt in den Wolken, also sie werden dann auf einmal so schwerelos und tanzen da die ganze Nacht und dann sagt ihr Vater, wer auch immer herausfindet, wo meine Töchter nachts sind, der darf sie heiraten und ein schlauer Prinz trickst sie sozusagen aus und findet es dann raus. Und der hat zufälligerweise auch 11 Brüder. Was ein Zufall.
Das ist exakt das Märchen. Es ist nett.
Nein, aber die gehen über einen Fluss im Keller.
Ah.
Und die gehen in die Wolken. There's a difference. Und ich finde, das ist auch, also das macht auch, also Schwerelosigkeit und sie gehen nach oben, hat schon einen anderen, Naja, anyhow, auf jeden Fall hat er dann 11 Brüder und dann heiraten die und Fortunata ist die Einzige, die im Altar sozusagen schon wegrennt. Und die anderen Schwestern erzählen in diesem Zwischenkapitel, wie es ihnen in den Ehen ergangen ist.
Spoiler, nicht gut.
Nicht gut. Und es ist ganz, ganz toll, weil jede dieser einzelnen Prinzessinnen sich irgendwie emanzipiert. Also entweder der Ehemann stirbt oder sie bringt ihn um. Es ist auch stellenweise wirklich arg brutal, wie sie da so schildern, wie ihre Ehemänner, wie sie die irgendwie umbringen. Und sie finden am Ende wieder alle zusammen und alle 11 Schwestern, bis auf Fortunata, weil die immer noch weg ist, leben dann wieder an einem Ort. Und es ist ganz, ganz toll. Und ich habe das mit den Theorien von Adrienne Rich verglichen, die so über lesbische Existenz und so Emanzipation geschrieben hat und wollte so sozusagen beweisen, dass das ein queeres, feministisches, lesbisches Kapitel ist, ohne dass irgendwie mit reinzählt, dass es eine lesbische Frau ist, die es geschrieben hat. Und ich finde diese Zwischenkapitel einfach so toll, weil da so viele schöne Geschichten drin sind und so viel. Es ist so wirklich sehr märchenhaft, aber ich liebe es so doll. Und es ist eins, das ist, glaube ich, mein Lieblingskapitel. Da werde ich jetzt einfach kurz ein bisschen drüber reden. Also zum Beispiel eine ist verliebt in Rapunzel und dann wird sie aber als böse Hexe sozusagen dargestellt und vom Prinzen vertrieben, der dann Rapunzel heiratet. Also sozusagen das Märchen so neu erzählt. Da hat Janet Winterson auch ein Fable für. Lol, das war spooky. Genau, und in einem Kapitel geht es eben drum, und man wundert sich so ein bisschen, weil es geht, also sie sind, haben ja so Brüder geheiratet und es gab dieses eine Zwischen. Der Zwischenteil des Zwischenkapitels sozusagen beginnt halt mit I never wanted anyone but her und man ist so, her? Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann geht so sehr doll, also auch sehr erotisch und sexuell so drum, wie die so Sex haben und so die ganze Zeit rumknutschen.
Daher hast du deine Skills.
Ew.
I had to.
Genau, Lirum Larum Löffelstiel, was wollte ich sagen? Und dieser Zwischenteil endet dann mit For 18 years we lived alone in a windy castle and saw no one but each other. Then someone found us and then it was too late. The man I had married was a woman. Und they came to burn her. I killed her with a single blow to the head before they reached the gates and fled that place and am come here now. I still have a coil of her hair. Und das finde ich ganz toll, weil so ganz viele Thematiken angesprochen werden. Also so, dass einfach eine dieser Prinzen eine Transfrau ist.
Ja.
Ganz toll. Ganz, 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 ganz toll. Ach, da sind so viele gute Sätze drin. Ich hab gefühlt alles unterstrichen und alles angemarkert, logischerweise, weil ich mich auch sehr intensiv mit diesen 30 Sätzen auseinandersetzen musste. Aber oh, es ist so schön und es sind so tolle Sätze drin und ach, ich finde es einfach ganz toll. Sorry, das war jetzt wirklich toll. I loved it. Sex in Your Cherry, Janet Winterson.
Was jetzt kommt aus meinem Studium. Ich weiß, es kommt so wahnsinnig pretentious.
Ich rolle extrem mit
rüber,
den Augen.
Aber so ist nicht gemeint. Let me explain. Mein Werk aus dem Studium ist Laokoon von Lessing. Das ist eine theoretische Schrift.
Ich finde es gut, dass du dich selber auch nicht ernst nehmen kannst.
Darüber, was Kunst kann und was bildende Kunst kann und was Lyrik nennt das, aber halt was Wörter
schreiben
können. Und es ist ein Wahnsinnsbrummer. Es ist, glaube ich, das dickste Reklam, das ich habe. Und als ich auch gesehen habe, ich habe ein ganzes Seminar zu Lessing gehabt. Ich bin insgesamt ein riesen Lessing-Fangirl. Er war schon auch einfach sehr Typ.
Aber kann er ja nichts für.
Tatsächlich weniger als die ganzen anderen. Und mir haben auch alle seine literarischen Werke sehr beeindruckt, aber das mit am meisten. Und ich habe mich schon auch im Studium sehr gern in so sehr kleine Dinge eingenördet. Ich habe zum Beispiel meine liebste Hausarbeit bis heute ist die über die Odentheorie von Klopstock, die ich nur nicht genommen habe, weil das kein eigenständiges Buch ist quasi.
Ja, okay.
So ganz lang und mit dem Rest habe ich nicht so viel anfangen können. Kleine Side-Story, ich habe gesagt, ich schreibe über diese Odentheorie Hausarbeit. Mein Dozent war so, geil, das hat noch nie jemand gemacht, den ich kenne. Mach, voll geil, der war richtig cool. Und dann bin ich irgendwann so in seine Sprechstunde und war so, oh Gott, Herr Dozent, diese Theorie stützt sich auf 7 Fachbegriffe, die der Klopstock erfunden hat. Und er definiert nirgends, was er damit meint. was mache ich denn jetzt? Und dann war er so, dann müssen Sie Definitionen schreiben. Sie sind im Vertiefungsmodul, Sie schaffen das. Und ich war so, okay.
Ich schaff das.
Und das war echt somit das erste Mal im Germanistikstudium, wo man also ich habe eine eigene Meinung haben, der ja, von selber rausfindet. Das war so voll cool. Zurück zu Laocoon. 10 Jahre vor Laocoon bringt Winkelmann, das ist der Erzfeind von Lessing, eine Schrift raus über diese Laocoon-Statue. Es gibt ja die Legende, die griechische Sage von Laocoon und es gibt die passende Statue dazu. Und es ist irgendwie, Laocoon ist dieser Typ, der irgendwie erst da unterwegs mit seinen 2 Söhnen und dann kommt eine Schlange und es ist alles ganz, ganz schlimm. Und in der Geschichte heißt es, er schreit wie ein Ochse und er schreit und er ist in fucking pain, weil ja seine Kinder gerade gefressen werden und er auch. Und es ist alles ganz, ganz schlimm.
Aua.
Und in dieser Statue schaut er aber, er hat seinen Mund so leicht auf, aber es ist nicht angespannt und er schaut so richtig, er schaut so ein bisschen aus wie die ganzen Jesusse, die so am Kreuz hängen. Und Winkelmann hat zu dieser Statue eine Schrift rausgegeben und war so, diese Statue muss dem griechischen Schönheitsideal entsprechen. Deshalb schreit dieser Typ nicht, weil er diesem griechischen Schönheitsideal von, das haben wir aber bei Iphigenie ganz doll, dieses, sie erträgt alles und sie erträgt es tugendhaft und sie schreit nicht und er leidet nicht. Er schreit nicht wie ein Ochse, sondern er leidet es stumm.
Ja.
So. 10 Jahre hat sie Lessing Zeit genommen, Winkelmann in den Tod zu roasten. 10 Jahre hat er diesen Oschi geschrieben. Und es dann rauskommen war so, bitch, I think the fuck not. Und es ist erstens natürlich so geil, weil er am Anfang gleich mal erklärt, warum Winkelmann komplett falsch liegt mit allem, was er sagt. Und ich finde es sehr einleuchtend, weil er sagt, das griechische Schönheitsideal müsst ihr auch für die griechische Sage gelten. Und da schreit er wie ein Ochs. Also riddle me that, Winkelmann.
Winkelmann has been real quiet since Laocoon came out.
Und er nutzt dann diese Sage, die wir haben und diese... Der Kater will einmal reden. Die Sage, die wir haben...
Hör zu, Kater, du lernst vielleicht was.
Ich hab so ins Mikrofon geschleckt, ich weiß nicht, was gehört hat. Er nutzt also die Geschichte, die geschriebene Geschichte, die es gibt und diese Büste, die es gibt, um zu erklären, was bildende Kunst kann und was dichtende Kunst kann. Und das finde ich so wahnsinnig beeindruckend, weil es tatsächlich bis heute stimmt.
Ja.
In einem gewissen Maß.
Wir haben da auch, also ich habe ja Kunst im Nebenfach studiert und Laocoon und so, die Theorie von Lessing wurde da auch besprochen.
Ja.
Also und in einer Vorlesung
ja,
so für eine Stunde, aber so, es wurde angesprochen.
Um es ganz grob runterzubrechen, ist seine Theorie folgende, und das ist halt, das ist so crazy, weil das hat bis dahin noch nie irgendjemand gemacht, das so zu vergleichen. Bildende Kunst zeigt einen Augenblick und dichtende Kunst zeigt die Entwicklung. Das heißt, bildende Kunst muss den Augenblick wählen, der am meisten darüber aussagt, wo es davor und danach passiert.
Ja.
Und dichtende Kunst kann das heute.
Kann den Prozess abbilden.
Genau, und das kann bildende Kunst nicht, wo es jetzt natürlich nicht stimmt, weil wir haben Video und Shit und wir haben jetzt auch, es ist jetzt auch nicht mehr so in der darstellenden Kunst, dass die nur schön sein muss, so wir haben auch mit Absicht hässliche und verzerrte Gesichter und so, das ist alles mal beiseite.
Aber es ist ja trotzdem eine Ästhetik dahinter, also
genau.
Es ist ja trotzdem. Ja.
Und deshalb ist diese Laocoon-Statue, sagt Lessing, in dieser Pose, wo er quasi kurz davor ist zu schreien. Mhm. Also er hat den Mund schon auf, aber er ist noch nicht richtig am Schreien. Und zwar nicht, weil, wie Winkelmann gesagt hat, das dann hässlich wäre und niemand das anschauen möchte, sondern weil das am meisten darüber aussagt, was davor passiert ist und was auch danach passiert. Und dass eben die Aufgabe der Dichtkunst, was Lessing ist, weil Lessing war kein bildender Künstler, er hat es probiert, es war nicht gut, ist diesen Prozess darzustellen. Und deswegen kann das zwischendurch auch quasi wieder hässlicher werden. Mhm. Und er sagt, die Krux in der Dichtung, ich sage immer Dichtung, weil er das sagt, in der Schreibkunst ist quasi genug Infos zu geben, dass man weiß, wie es ausschaut, aber nicht so viel, dass es langweilig ist. Ja. Ja. Und das...
Keine Bildbeschreibung.
Genau. Und das finde ich bis heute immer noch wahnsinnig interessant, weil ich kann zum Beispiel Herr der Ringe, mhm, wo der so 20 Seiten in irgendeinem Wald beschreibt, mhm, hau mir ab. Mhm. Kann ich nicht. Hassi. Regt mich auf. Ich merke wirklich, wie in Büchern, vielleicht ist es ein TikTok, aber ich merke, wie ich manchmal so skippt, bis wieder Dialog ist. Ja. Ich will, dass die Geschichte voran geht und ich brauche nicht 100 Millionen Bilder. Und ich habe zum Beispiel einen am Schreibprojekt, das ich gemacht habe für so Bayerische Akademie des Schreibens, hat das geheißen, war mein Anspruch an mich selber, dass ich gar nichts, mhm, äußerlich beschreibe. Mhm. Also, dass ich nicht bestimmt, wie irgendjemand ausschaut, wie irgendwas ausschaut. Und ich habe es ganz vielen Leuten zum Lesen gegeben und war so, fehlt dir was? Mhm. Geht dir was ab oder reicht dir, was ich dir gebe? Und da rum zu experimentieren, finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig voll spannend.
Voll.
Genau. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, das ganze Ding zu lesen, weil ich glaube, wenn man da ohne Dozenten,
ja,
reingeht, ja, ist es schon ein bisschen wild, aber darüber mal so ein paar Artikel lesen oder so. Vielleicht gibt es ja irgendwelche coolen Videos auf YouTube, die das genauer erklären. Es ist so, es ist natürlich auch ein bisschen pretentious geschrieben. Es ist so ganz viel altgriechische Dings da drin und Homer und alles, bla bla bla. Aber die, grundsätzlich ist es wirklich groundbreaking gewesen. Es war ganz, 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 ganz toll und wichtig und einfach geltend bis heute.
Ja.
Und das finde ich einfach crazy. Dass das Ding ist 1766 rausgekommen und ist eine Kunsttheorie und das kann man bis heute anwenden.
Voll.
That's crazy.
Voll.
That's crazy.
Generell, weil du so meintest, wenn man keinen Dozenten hat, der das mit einem durchspricht. Wir haben ja beide Sprachen studiert, also ich Anglistik, du Germanistik und Anglistik. Und ich fand das der großen Highlights, der großen Vorteile von einem Studium, wenn man eine Sprache studiert, wenn man eben in den ganzen Literaturkursen danach drüber reden konnte. Ja. Und das ist, glaube ich, mein absolutes Lieblingsding an Büchern. Zum Beispiel, ich habe Wojciech gelesen in der Schule, mhm, und fand so, hä? Und dann haben wir es besprochen und ich war danach Riesenfan.
Ja.
Weil man bei ganz vielen Dingen einfach, ich traue mir nicht zu, dass meine Meinung alleine, mhm, dass ich alles verstehe und alle Motive erkenne und so. Und das will man ja manchmal beim Lesen auch gar nicht. Also man möchte ja auch nicht lesen und alle Motive rausschnüffeln, sondern, ja, manchmal liest man ja auch einfach Dinge, um sie erstmal auf sich wirken zu lassen. Und dann gemeinsam so auf die Suche zu gehen, fand ich so cool immer.
Ja. Das vermisse ich echt manchmal eher ein, ja, bisschen. Ja. Ich habe es im Studium noch mal geiler gefunden als in der Schule, weil da halt natürlich die Dozierenden mehr Auswahl haben, welche Seminare sie überhaupt gehen und welche Werke sie lesen, ja, wollen. Und dann hast
und du alle anderen im Kurs haben halt auch Bock drauf.
Ja, genau. Und dann hast du halt da vorne
meistens
so ein Lessing Ultra stehe, der sagt, wir lesen jetzt das und das und das ist ultra geil, yeah, weil... Ich werde nie vergessen, wie wir haben mal so eine Geschichte über einen Künstler gelesen, der so sein ganzes Leben lang diese eine Messe schreiben möchte und dann schreibt es und dann später es und dann stirbt er währenddessen. Und ich war so pissed. Ich habe das gelesen und war so, das ist dieses typische, der Künstler muss warten, bis die Inspiration und dann ist das Lebenswerk. Und der Dozent, es war der gleiche Dozent, ich habe mein ganzes Germanistikstudium bei dem gemacht, weil er ist der Geilste. Und der Dozent ist vorhin gestanden und war so, ich verstehe komplett, dass sie das dingern, aber der hat es erfunden.
Ja.
Das ist die erste Geschichte, in der Kunst als was Intrinsisches und, ja, als was nicht einfach nur Jobmäßiges Eingebung beschrieben wird. Und, ja, ich war so,
es sei ihm
verziehen. Ja, jetzt ist geil.
Voll. Also jetzt, ich glaube, so diese ganzen Hintergrundinfos machen ja gerade so Klassiker, die vielleicht eher ein bisschen schwer zugänglich sind.
Ja.
So geil erst.
Ja.
Das ist mit Kunst ja dasselbe.
Vielleicht können wir uns mal in einer Folge irgendeine krasse Literaturwissenschaftlerin einladen und dann auch einen Klassiker mit der besprechen. Wie geil wäre es. Monika Fieck, falls Sie zuhören. Das ist die Deutschland führende Lessing-Frau. I love you. Das Lessing-Handbuch ist ganz toll. Please notice me.
Es mag wirklich niemanden überraschen. Es sollte niemanden überraschen, dass das Buch, das ich mir ausgesucht habe, Wer hat meinen Vater umgebracht? Von Édouard Louis ist. Ich bin Édouard Louis Ultra. Ich liebe and diesen Mann und alles, was er schreibt.
You
met
him.
I met him. Es war ganz toll. Es war... Oh. Wer hat meinen Vater umgebracht? Ist das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und es ist wirklich, es ist super dünn. Also man liest es super fix Und ich habe es bei der Sommerakademie, ich glaube, innerhalb von so einer Dreiviertelstunde.
Es hat 77 Seiten.
Es ist wirklich super dünn. Und ich habe es verschlungen. Und mir hat gefühlt jeder Satz alle möglichen Synapsen rausgehauen. Wow, 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 wow. Das Zitat, das hinten auf dem Cover draufsteht, zugleich eine zärtliche Liebeserklärung, eine heftige Abrechnung und eine Art offener Brief, trifft es so gut. Edouard Louis schreibt, böse Zungen würden sagen immer dasselbe, ich würde sagen immer dasselbe, aber in geil. dass er sich mit fast jedem Roman eigentlich seinen Vater, seine Mutter, seine Kindheit, seine Jugend sozusagen beleuchtet. Also sehr autobiografisch, ich glaube autofiktional ist das Richtige. Das ist keine Autobiografie in dem Sinne, aber doch sehr autobiografisch inspiriert. Und in Wer hat meinen Vater umgebracht, geht es eben ganz doll um den Vater, lol. Und wie er eben gelitten hat unter seinem Vater, weil sein Vater sehr, ja, ich weiß nicht, ob gewalttätig das richtige Wort ist, schon irgendwie, also er übt Gewalt aus. Er würde hat seine Kinder
psychisch.
Nicht, voll, er hat seine Kinder nicht geschlagen, aber er ist einfach sehr distant und
er ist ein sehr männlicher Mann.
Sehr männlicher Mann und er leidet selber drunter. Ja. Und in der Firma, in der er arbeitet, fällt ihm irgendwie was Schweres auf den Rücken und dadurch ist sein Rücken gebrochen und er kann nicht mehr arbeiten. Und dann das ist so ein bisschen so, wer hat meinen Vater umgebracht? Wer ist schuld daran, dass es seinem Vater so schlecht geht und dass er jetzt irgendwie als Straßenkehrer kehren muss und das tut ihm schrecklich weh und hat schreckliche Schmerzen. Und Edouard Louis geht da so ein bisschen auf die Suche und schreibt dann am Ende. Und das war das Tolle, ich habe das Stück in der Schaubühne sehen können mit Edouard Louis in der Hauptrolle.
In Berlin.
In Berlin. Ich bin extra dafür ein Wochenende nach Berlin gefahren und es war jeden Cent wert. Ich habe geflennt, es war toll, es war wirklich einfach grandios. Und das fand ich in dem Stück richtig gut gemacht. Am Ende kreidet er sozusagen die PolitikerInnen an.
Yes.
Die Neoliberale. Hast
du eine Signatur in diesem Buch.
Und er kreidet am Ende die PolitikerInnen an, die sozusagen eine neoliberale Agenda durchgesetzt haben.
Das System hat noch umgebracht.
Voll. Und er geht so ganz klug darauf ein. Und das, ich muss vielleicht einfach kurz einen Absatz vorlesen, weil das hat wirklich, es sind so viel schlaue Dinge da drin.
Ich finde, er kann wahnsinnig gut darüber reden, dass er Gewalt erfahren hat, ohne Anklagen zum Teil.
Voll, voll.
Also es ist irre, wie viel Verständnis er für seinen eigenen Vater aufbringt, obwohl der so furchtbar zu ihm war. Wirklich.
Ja. Es war wirklich, also
I could never.
Es ist, auch wie er mit sich selbst ins Gericht geht und sagt, auch ich war unfair und so differenziert über jedes seiner Familienmitglieder schreibt, wo ich mich irgendwann frage, ist das gesund, so viel Distanz zu den Gefühlen deines Kindes, also deines kindlichen Ichs zu haben? Naja, auf jeden Fall schreibt er zum Beispiel, Nicolas Sarkozy und Martin Hirsch haben dir das Rückgrat gebrochen. Also er sagt so sehr klar, ihr wart es, und in der Theaterinszenierung zieht er sich dann so eine kleine Zorro-Maske und so einen roten Superheldenumhang an und klipst so die Fotos der PolitikerInnen in so eine Wäscheleine zusammen mit so einem Skelett, also so einem Rücken und irgendwie mit einem Darm und so, weil er dann Medikamente nehmen muss und seine Verdauung dann nicht mehr gut ist, etc. Und wirft dann so Knallerbsen hin. Und ist so, Nicolas Sarkozy, Martin hat schon wieder das Rückgrat gebrochen, wirft so die Knallerbsen. Und es ist ganz, ganz toll, weil es ist so, ach, es ist einfach diese, so ein kleines Kind, das sich für den Vater rächen möchte, gegen diese großen Menschen und weiß, es ist irgendwie, es ist unmöglich. Und am Ende des Buches spricht er dann mit seinem Vater und sein Vater sagt so, ich glaube, was es jetzt bräuchte, ist eine Revolution, und hat sonst immer das politische Engagement seines Sohns so belächelt. Und jetzt ist er so, ich verstehe voll, wieso du es machst und es ist wichtig. Naja, auf jeden Fall ein Absatz, der mich wirklich krass geprägt hat und, glaube ich, auch die Art und Weise, wie ich Politik machen möchte, krass geprägt hat, ist, dass er eben schreibt, dass einmal im Herbst die jährliche Unterstützung erhöht wurde, die jede Familie bekommt, um Schulsachen zu kaufen. Und es wurde um 100 Euro erhöht. Und dann ist die Familie ans Meer gefahren, weil sie auf einmal 100 Euro hatten. Und ich lese es einfach vor. Bei denen, die alles haben, habe ich nie gesehen, dass eine Familie ans Meer fährt, um eine politische Entscheidung zu feiern. Denn für sie ändert die Politik so gut wie nichts. Und weiter unten. Sie bestimmen die Politik, obgleich die Politik kaum Auswirkungen auf ihr Leben hat. Und das finde ich,
also du heulst jetzt schon.
Ja, es ist so krass. Es ist so krass. Und es ist so, es trifft so gut. Es trifft so gut, dass das die Art und Weise ist, wie man eben Politik machen sollte. Und
er schreibt dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr welches war, vielleicht war es Sarkozy oder so, der dann sagt, ja, 5 Euro weniger, darauf kommt es ja nicht an. Und er ist so,
doch,
I know. Also ich weiß, dass es darauf ankommt, dass es auf genau diese 5 Euro eben ankommt.
Ja. Es macht einen Unterschied, ob das das fucking 9 Euro Ticket oder das 49 Euro oder jetzt das 58. Es macht einen Unterschied.
Voll, voll. Und ich finde, er schreibt über so wichtige politische Themen. Man könnte da auch, das könnte auch eine Rede sein oder so, aber es ist eben eine persönliche Geschichte, aber so eng verwoben mit einer Kritik am politischen System. Ich finde es ganz toll. Ich finde alle seine Bücher wirklich fantastisch. Das Einzige, mit dem ich nicht so ganz warm wurde, ist Im Herzen der Gewalt, aber ich glaube, das muss ich einfach nochmal lesen. Weil ganz viele Leute sagen, es ist ihr Lieblingsbuch von ihm und ich bin so, ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ist okay.
Ja, du bist der Fehler.
Ich bin der Fehler. Ich bin das Problem. Edouard Louis kann es nicht sein. Ja, wie offen und ehrlich und radikal er schreibt. Ich finde es ganz toll. Ich finde ihn so wichtig als Autor. Ich bin so froh, dass er, also ich weiß nicht, ich glaube, er ist so 30 oder so, dass wir noch so viele Jahre seines Schreibens vor uns haben. Ich habe so Bock. Ja, toi, toi, toi. Aber ich habe so Bock. Und er ist so lieb. Er ist so nett, als wir uns getroffen haben. Also ich nach der Theateraufführung auf ihn zugegangen bin und gesagt habe, hallo, ich bin so ein großer Fan. Das war so toll. Ja. Es ist ganz toll und ganz wichtig. Ich könnte stundenlang von ihm schwärmen. Es ist wirklich...
And you did.
Lest alles von ihm, wirklich einfach. Und das, wer hat mein Vater umgebracht, kostet auch nur 10 Euro, weil es eben so dünn ist. Also man kann super gut damit einsteigen und dann merken, es ist nicht meins oder es ist doch meins. Ich würde nicht mit Das Ende von Eddie beginnen.
Ja.
Wichtig. Es ist das Erste, das ich sozusagen rausgebracht habe, aber es ist... Ich finde, man merkt, es ist noch sehr... radikal und so, ich will nicht sagen jugendlich, aber es ist so sehr fast so ein bisschen Schock-Value stellenweise.
Du hast mir das als Erstes gegeben zum Einstieg und das ist ganz toll.
Ja.
Ich würde enden mit Wir sind das Klima von Jonathan Safran Foer und dieses Buch hat mich zur Vegetarierin gemacht, mehr oder weniger. Also es ist das Buch, das glaube ich am meisten Impact auf mein tägliches Leben gehabt habe, obwohl ich es nur einmal gelesen habe und das nicht mal gern, weil es natürlich wahnsinnig hart ist. Und die Kernaussage von diesem Buch ist, dass wir quasi schon wahnsinnig viel ändern könnten, wenn wir es schaffen würden, nur beim Frühstück auf tierische Erzeugnisse zu verzichten. Also das Frühstück vegan zu halten. Und er ist wahnsinnig ehrlich mit sich selber. Ich bin niederbayerisch aufgewachsen. Fleisch war mein Leben. Also ich habe legit im Kindergarten jeden Tag so eine fette Scheibe Bresssack und so eine fette Scheibe Leberkäse dabei gehabt. Das war mein Life. Ich habe es geliebt und ich finde, es schmeckt gut. Ja. Und ich war dann natürlich irgendwann an einem Punkt in meinem Studium, wo ich auch gemerkt habe, so, es wäre wirklich gescheiter für die Tiere und fürs Klima, einfach zumindest das Fleisch wegzulassen. Aber ich habe auch das im Kopf gehabt, ich werde das nicht durchhalten.
Mhm.
Weil ich habe bisher jede Diät, die ich gemacht habe, nicht durchgehalten. Dann halte ich das, wenn ich es mir verbiete, dann halte ich es nicht aus.
Ja.
Und wenn man aber einmal sagt, ich bin jetzt Vegetarierin, darf man nie wieder erwischt werden, wie man Fleisch isst.
Ja.
Sonst ist man keine Vegetarierin mehr. Und er hat vor diesem Buch das Buch Tiere essen geschrieben. Wo er war, ich habe es tatsächlich nicht gelesen, aber er geht da so wahnsinnig genau drauf ein, wie Tiere gehalten werden, wie die geschlachtet werden, wie furchtbar alles das ist, was diesen Tieren widerfährt. Und er redet in dem Buch darüber, dass er dieses Buch recherchiert, geschrieben und die Buchtour damit gemacht hat und trotzdem nicht geschafft hat, aufzuhören, Fleisch zu essen. Dass er quasi eine Lesung gemacht hat von Tiere essen. Und da wahnsinnig viele Leute waren, die gesagt haben, dieses Buch hat mich zur Veganerin gemacht. Und er geht danach aufs Hotelzimmer und bestellt sich einen Burger.
Ja.
Und das ist schon mal
ohne Erbsenprotein,
irre.
Patty.
Irre, das zuzugeben.
Ja.
Als Autor, als Person des öffentlichen Lebens, sie hier zum Stellen und zum sagen, ich krieg's selber nicht hin, obwohl ich alles das weiß.
Der, glaube ich, auch relativ viel, also wenn mich nicht alles täuscht, auch relativ viel so Shitstorm und Hate abbekommen hat für Tiere essen, weil eben Leute gesagt haben, also muss man da jetzt drüber schreiben.
Ja.
Also das ist so, er wurde als so der Treiber der veganen, vegetarischen Agenda sozusagen gesehen.
Da hat er einen kleinen Tantrum im Hintergrund, wir lassen uns einfach nicht stören. Also ganz, ganz toll. Und er schreibt eben ganz viel darüber, dass man es eben nicht 24/7 schaffen muss, vegan zu leben und ansonsten ist man Failure, sondern er redet darüber, dass jede Entscheidung gegen ein tierisches Produkt ein Schritt in die richtige Richtung ist. Voll. Und das ist, finde ich, das richtige Mindset, um überhaupt mal einen Ansatzpunkt zu haben, wie man da anfangen kann. Natürlich ist Veganerin so, das ist alles cool, es gibt jetzt so viel, es ist alles geil. Aber dieses, ich muss das ab heute 100% durchziehen, sonst bin ich falsch und hab's falsch gemacht und bin scheiße. Und dann fällt man wieder komplett zur Fleischfresserin zurück. Okay. Das hat für mich wahnsinnig viel Druck rausgenommen. Und auch, dass er eben erzählt, also so sein Ansatz ist es natürlich, welchen riesen Einfluss die tierische Haltung und die Massentierhaltung, die wir haben, aufs Klima hat. Weil quasi das erste Tiere essen war so der Ansatz des Tierleid und Klima, wir sind das Klima, das ist das Ansatz der Klima, logischerweise. Und dass er eben sagt, ich habe jetzt natürlich die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber dass irgendwie 80% aller, allem, was angebaut wird, ist für Tiere.
Mhm. Ja, ja, ja.
Und dass so und so viel Prozent aller Emissionen, und es kann alles, also man kann, er sagt, man kann den Klimawandel nicht besiegen, ohne an der Ernährung was zu machen. Ja. Das ist seine These. Und er sagt eben, wir müssen damit anfangen. Und es steht unten auf dem Klappentext, steht, dabei kann jeder etwas tun. Es muss nicht radikal sein. Wir müssen nur beginnen. Die Welt retten fängt beim Frühstück an. Was natürlich ein toller Satz ist. Mhm. Aber es geht halt darum, dass man, wenn man nur beim Frühstück tierische Produkte weglässt, schon einen riesen Unterschied machen kann. Und dann habe ich tatsächlich heute angefangen, da die tierischen Produkte zu ersetzen, wo es mir ein bisschen egal war. Mhm. Also ich glaube, ich habe angefangen mit Margarine und mit Milch und habe dann halt langsam so auf diese ganzen Ersatzprodukte, so zum Beispiel Hackfleisch schmeckt mir wirklich, also man schmeckt ja nicht mehr wirklich, dass es Fleisch ist, voll, oder kannst irgendwas anderes rein tun. Und habe mir dann so langsam...
Ach so, Linsen oder so, Walnüsse oder so, ist auch mega lecker.
Habe mir dann so langsam vorgearbeitet, habe aber nicht von mir erwartet, dass ich das jetzt durchziehe für immer. Und ich merke, dass der Fleisch, die Fleischlust auch immer weniger geworden ist natürlich über die Jahre. Ich habe noch jahrelang, immer wenn ich besoffen war, einen Döner gegessen. Voll. Weil einfach Döner und Falafel sind zwei verschiedene Glusterer.
Ja. Und es wir haben leider, besser, es gibt jetzt so ab und an noch so Seitan-Döner, die so ein bisschen mehr in die Richtung gehen.
Endlich. Ja, endlich. Eins meiner letzten, und da bin ich Rügenwalder Mühle so langweilig, so dankbar, eins meiner letzten Gelüste war Streichwurst, weil damit bin ich einfach groß geworden.
Die Streichwurstbrot.
Toll. Und ich bin aber auch jetzt immer noch so, dass ich mir denke, wenn ich wirklich, wirklich wahnsinnig Lust drauf habe, dann verbiete ich es mir auch nicht. Ich merke aber wirklich, wie das von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat weniger wird. Und das war dieses Buch. Lara Ermer hat es mir empfohlen. Natürlich, wie alles Gute in meinem Leben. Außer dir. Die hat Tinder mir empfohlen. Aber es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend.
Ich finde es so lustig. Also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, warum. Ich glaube, das war so ein bisschen so kindliche Rebellion irgendwie. Ich habe gesagt, wechsel zur 5. Klasse. Also ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Mhm. Das mache ich jetzt. Ich wollte mich moralisch für was Besseres halten. Und ich glaube, direkt in der 5. Klasse haben wir dann in Geografie so einen Film gesehen, der so in die Richtung Tiere essen ging.
Und du warst so
männliche Küken geschreddert wurden und so. Und eine andere aus der Klasse hat aus religiösen Gründen kein Fleisch gegessen. Und mich gab's noch und wir waren wirklich, wir sind aus diesem Raum raus und waren so, we are better than everyone else. Und diese Attitüde habe ich Gott sei Dank abgelegt mittlerweile.
Is that so?
Ja, und es ist mir auch wichtig, ich glaube, das muss ich kurz einmal noch so meine politische Meinung kundtun. Es ist natürlich super geil, wenn Leute auf Fleisch verzichten und sich vegan ernähren, aber das kann nicht die Lösung für den Klimawandel sein.
Nein,
und das sagt er auch gar nicht.
Also so, er sagt nur, es geht nicht ohne.
Voll, aber also ich finde, vielen Stellen wird so Konsumkritik über Systemkritik gestellt und das macht mich immer so ein bisschen fuchsig.
Aber das macht er nicht.
Sehr gut.
Sehr gut.
Ich möchte es trotzdem noch mal einmal
kurz, voll,
dass niemand auf die Idee kommt.
Nein.
du bist nicht schuld an der Klimakrise, wenn du manchmal Schinken isst, und du bist auch nicht schuld an der Klimakrise, wenn du einmal im Jahr in Urlaub fliegst. Voll. Und wir geben auch nicht anderen Leuten die Schuld an der Klimakrise, wenn wir sehen, dass sie in einen Döner reinbeißen und sagen, ach, die sind so dumm, die haben es einfach nicht verstanden. Ja. Nein, es ist ein Skandal, dass so, keine Ahnung, Hühnerfleisch einfach immer noch billiger ist als so, keine Ahnung, was ist Rügenwalder Mühle-Ersatzprodukt oder so. Ja. Also so, wenn die Sachen billiger sind, natürlich greifen dann Leute immer noch dazu. Ja. Und das ist nicht die Entscheidung, die wir als KäuferInnen treffen, sondern das ist die Entscheidung von den AnbieterInnen.
Wir haten auch nicht Leute, die bei Shein oder so einkaufen, nein, weil sie sich den Rest nicht leisten können.
Und das sich ist nicht ihre Zähne Schuld. Mit einer Bambuszahnbürste putzen. So. Das sind, ich glaube, das sind Punkte, die man vielleicht, wenn man das Buch nicht gelesen hat, missverstehen kann.
Ja.
Dass man sagt, du bist schuld am Klimawandel. Nein, Shell ist schuld am Klimawandel.
Ja.
Amazon ist schuld am Klimawandel.
Shell hat den CO2-Fußabdruck erfunden.
Um eben die Verantwortung auf Individuen abzuhalten.
Das ist so, als ich das rausgefunden habe, war ich so, the fuck, unser Nachbar feiert gerade das, ich weiß nicht.
Das ist
Banger, aber. Das ist unser, vielleicht will er gegen, vielleicht sind wir zu laut und er steuert jetzt gegen.
Glaube ich kaum.
Ich finde, das ist eine gute Outro-Musik. Schaltet da in zwei Wochen wieder groovy. Ein. Vielleicht hört man es einfach gar nicht auf der Aufnahme.
Wir nicken hier wie so Wackeldackel.
Doch, man hört schon.
Einen Moment.
Man hört, nein.
Warte, wir machen das so. Schaltet auch in zwei Wochen wieder ein.
Zum Oktober-Recap.
Hier ist Radio Chillout.
Wie immer, wenn
Chill
ihr...
Chillout, Readout.
Wenn ihr Wünsche habt, was wir besprechen sollen, wenn ihr Themenwünsche habt für die Special-Folgen...
Ja.
Gästewünsche.
Gästewünsche.
Das ist eine Option. Wir dachten uns, wir machen jetzt bei der ersten Special-Folge eine Folge, wo ihr uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernen könnt.
Ja.
Falls ihr uns noch nicht kennt.
Und hallo.
Nicht so ganz wisst.
Ich bin Theresa.
Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt.
Egal. Und du bist?
Ich bin Lena. Hi.
Das ist natürlich auch super, das am Ende zu sagen.
Herzlich willkommen zum Outro von Lesen ist schwul.
Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, habt ihr es verdient zu wissen, wie wir heißen.
Wir hören uns in zwei Wochen.
Lest was Schönes.
Tschüss.
Ciao, ciao.